Heute werden wir weitermachen mit einer schon langlaufenden und immer wieder unterbrochenen Serie über das Buch der Kolosser, das wir immer miteinander studiert haben, wenn ich in den letzten Jahren die Möglichkeit hatte zu predigen. Durch diese ganze Serie hindurch haben wir gesehen, wie Paulus die Kolosser grüßt und ermutigt. Wir haben sehr viel gesprochen über die besondere Größe von Jesus Christus. Und wir haben eben gesehen, wie er über seinen eigenen Dienst und wie er für die Kolosser und andere Kirchen gearbeitet hat, zu ihnen spricht. Dann haben wir im ganzen zweiten Kapitel gesehen, wie Paulus spricht über falsche Lehren, die die kolossische Kirche gejagt haben und die versucht haben, die Einzigartigkeit von Christus herunterzuspielen. Und er hat die Kolosser ermutigt, nicht auf andere Kräfte zu vertrauen für ihren Heil und für ihre Sicherheit. Wir haben auch im ersten Teil in den ersten Versen Kapitel 3 gesehen, einen sehr wichtigen Wendepunkt weg von den falschen Lehren hin zu der Neuheit des Lebens in Christus. Und dass sie notwendig haben, ihre Sünden zu verlassen und ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Heute schauen wir uns die Verse 12 bis 17 an im Kapitel 3, nachdem Paulus jetzt einige negative Punkte gesagt hat, die sie weglassen sollen, in Versen 5 bis 11 besonders, folgen jetzt eine Serie von positiven Dingen. Er malt ein Bild dessen, was ein christliches Leben sein sollte und wie das Leben der Kirche aussehen sollte. Also wendet euch mit mir zu Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Das ist das unfehlbare, inspirierte Wort Gottes. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes wird für immer bestehen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Diener Paulus, durch den du diesen Brief an die Kolosser geschrieben hast, das so eine hohe Relevanz nicht nur für sie damals in ihrer Zeit hatte, sondern für alle Christen durch alle Zeiten hindurch. Wir bitten, Herr, dass wenn wir es heute studieren, dass du in unseren Herzen arbeitest, dass dein Wort nicht durchs eine Ohr reingeht und im anderen raus, sondern dass du es benutzt, um uns zu erneuern von innen heraus, dass wir dem Bild deines Sohnes ähnlicher gemacht werden, dass du uns einen erneuerten Hass für unsere Sünden und eine neue Liebe für unseren Retter Jesus Christus geben mögest. Wir bitten im Namen deines Sohnes. Amen. Die Predigt heute wird aus drei Punkten bestehen. Zuerst die Tugenden von Gottes Erwählten, die zweitens die Dinge, die ein Gottes Herausgerufene vereinigen und drittens die Handlungen, die Gottes Herausgerufene tun. In den Versen 1 bis 4 von diesem Kapitel hat Paulus herausgestellt, was die großen Wahrheiten des christlichen Lebens sind. Wir sind gestorben in Christus, wir sind auferweckt in Christus und wir werden verherrlicht werden, wenn Christus zurückkommt. In dem Licht dieser Wahrheiten und nicht weg von diesen, war es, dass Paulus in Versen 5 bis 11 die Sünden der Kolosser aufgelistet hat. Die Sünden, denen die Kolosser tot sein sollten und die sie jetzt weglegen sollten. Nämlich sexuelle Unmoral, Unreinheit, Begierde, böse Begierde und Ärger, Hass, schändliches Reden, Lüge, Obszönitäten und obwohl jetzt der Gläubige vielleicht immer noch versucht sein könnte, diese Dinge zu tun, sind sie nicht mehr müssen sie es nicht mehr tun. Und das heiligende Werk von dem Heiligen Geist wird es aus ihrem Leben immer und mehr entfernen. In Vers 12 geht jetzt Paulus auf die Folgen davon, dass wir tot in Christus sind, um den Kolossern zu sagen, dass sie jetzt eine gute Frucht haben können wegen ihrer Auferstehung in Christus. Und er sagt deswegen, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilig und Geliebtes, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Wegen unserer Einheit mit Christus und wegen unserer Auferstehung mit ihm, die vor aller Zeit schon durch unseren allmächtigen und souveränen Gott gewirkt wurde, sind wir heilig und geliebt. Heilig, weil der Heiland, mit dem wir vereint sind, heilig ist und uns heilig macht. Und geliebt als Söhne und Töchter wegen unserer Sohnschaft, unserer Adoption durch Christus. Wegen dieser wunderbaren Wahrheit haben wir die Möglichkeit, den Grund und die Pflicht und das Privileg, so zu leben, dass es mit ihm übereinstimmt, mit dieser Wahrheit, indem wir dem Beispiel folgen, das Jesus uns gesetzt hat. Wenn wir die Tugenden beschreiben, also wenn Paulus die Tugenden beschreibt, die das Volk Gottes definieren, dann fängt Paulus an mit einem herzlichen Erbarmen und mit Güte. Den Ausdruck, den Paulus benutzt, die ESV ersetzt es durch Herz, bedeutet eigentlich die Eingeweide, der Darm. Beide haben die Bedeutung, dass in ihrem kulturellen Kontext, dass es das Innere von einem Menschen ist, das durch und durch durchdrungen ist von Mitleid und Güte. Unsere Ausrichtung gegenüber anderen Menschen sollte, besonders den Brüdern und Schwestern Christus, sollte deswegen nicht eine feindliche oder eine von Rivalität geprägte Beziehung sein oder vielleicht auch von Ambivalenz, also von mal so, sondern es soll ein herzliches, ein warmherziges Wille da sein und ihnen alles Gute zu wünschen und zu tun, ihnen zu helfen in schwierigen Situationen. Als nächstes sagt Paulus, wir sollen demütig sein und sanftmütig. So selten wie diese Attribute heute sind in unserer Kultur. Es ist besonders wichtig, dass wir es tun. Vielleicht war es sogar noch seltsamer für diese griechisch-römische Kultur. Denn dort waren Ehre, Ruhm und von anderen gerühmt zu werden, vor dem Leben und auch nach dem Tod, war das Ziel von den Menschen in diesen heidnischen Kulturen. Deswegen versuchen sich selbst zu demütigen, seine eigene Herrlichkeit nach unten zu stellen, war deswegen irgendwie für die besonders seltsam. Aber das ist genau das, was Paulus uns vorstellt und was auch Jesus gesagt hat in Matthäus 20, Vers 25, als die Jünger sich wollten, dass er sie über alles stellt. Ihr wisst, dass die Fürsten der Nationen diese beherrschen und die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Paulus redet noch weiter über dieses Konzept in Philipper Kapitel 2, Vers 3 bis 8. Dort sagt er: Nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Natürlich sagt Paulus hier nicht, dass wir uns kreuzigen müssen, wenn wir wirklich demütig sein wollen. Aber so wie Christus sollten wir nicht irgendwelche Privilegien, Rechte oder Ehren festhalten, die wir denken, dass wir sie verdienen, sondern wir sollten stattdessen versuchen, anderen zu dienen, so wie Christus uns gedient hat. Dann im Vers 13 ruft Paulus die Kolosser auf, geduldig, ertragend und gegenseitig vergebend zu sein, wenn einer eine Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Natürlich ist es wahr, dass diese Vergebenheit sich gegenüber jedem erschrecken soll, sagt Paulus hier, legt hier eine besondere Wichtigkeit, dass die Vergebung innerhalb des Leibes Christi passiert. Vielleicht war das genauso ein Problem in der kolossischen Kirche wie in der korinthischen Kirche, wo sich die Mitglieder gegenseitig verklagt haben vor den Gerichten. Wir können es nicht wissen, aber Paulus macht es ganz klar, so wie er es im 1. Korintherbrief macht, dass eins der wichtigsten Kennzeichen einer christlichen Gemeinschaft ist, dass das eine Vergebungsbereitschaft, ein Ertragen, eine Geduld, soll eine Kultur sein muss. Die Sünde muss angesprochen werden, ja. Und falsche Lehre kann nicht toleriert werden. Und manche Menschen haben vielleicht auch ein sündiges Leben irgendwie. Aber wir werden trotzdem aufgefordert, immer und immer und immer wieder zu vergeben. 70-mal, 7-mal, wie Jesus sagt. Das ist enorm schwer und sehr gegen unsere sündige menschliche Natur. Aber wir wurden, in Christus sind wir wieder auferstanden. Wir sind eine neue Schöpfung und wir sind ermöglicht und wir sind aufgerufen dazu, Jesus Christus in seinem Beispiel zu folgen, weil er uns zuerst vergeben hat. Zu einem viel größeren Maß, als jener von uns jemals uns vergeben könnte. Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Die Dinge, die die Herausgerufenen der Gemeinde vereinigen. Paulus macht weiter mit seinem Fokus auf dieser Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern in Christus in der Gemeinde. Und er sucht sich jetzt eine Dinge raus, eine besondere Sache, die mehr wichtig ist als alle anderen. Liebe. Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es ist wichtiger als Mitgefühl, als Geduld, als Demut, als Gütigkeit, als Vergebung. Warum? Paulus erklärt es in 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3 in dieser berühmten Passage. Vers 13, Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so nützt es mir nichts. Alle der anderen Tugenden, die Paulus uns aufträgt, sind ohne Bedeutung, ohne Liebe. Weil ohne Liebe sind sie leer. Im besten Fall irgendwie haben sie keine Kraft. Und im schlimmsten Fall sind sie voll mit Selbstsucht und das, was die Pharisäer gemacht haben. Dem Gesetz zu gehorchen, ohne Liebe für Gott oder für unseren Nächsten, ist Gesetzlichkeit. Es ist ein Einhalten des Gesetzes, die nur dafür gedacht wird, um etwas zu bekommen. Weil es vielleicht Sinn macht für unsere persönliche Logik oder wie die Welt funktionieren sollte. Aber es ist einfach nur leer und tot. Hier im Kolosserbrief gibt Paulus uns noch einen Grund dafür, warum die Liebe so wichtig ist. Sie bindet alles zusammen in einem perfekten Frieden. Es ist der Band der Vollkommenheit. Weil es gibt ein paar verschiedene Interpretationen darüber, was Paulus sagt mit diesem Band. Die Meinung, die die meisten Kommentatoren haben und die, ich glaube, auch die am besten zu dem Text passt, ist, dass die, dass er hier um etwas spricht, das den Leib Christi zusammenbindet. Es ist sicher wahr, und wir haben es vor einer Minute angeschaut, dass die Liebe alle diese Tugenden zusammengibt, bindet, zusammenbindet, ihnen eine Bedeutung gibt. Aber wenn diese Ausdrücke jetzt hier zwischen verschiedenen Anweisungen, wie Christen vergeben sollten oder wie der Friede des Christus die Christen verbindet in einem Körper, dann macht es Sinn, dass Paulus hier besonders über die brüderliche und schwesterliche Band der Liebe zwischen Christen spricht. Die Liebe, mit der wir herausgerufen sind und die der Heilige Geist in uns wirkt, die ist die ultimative Quelle der Harmonie in der Kirche. Deswegen dieser Liebe ist es so, dass wir Geduld und Güte einander zeigen können und dass wir miteinander aushalten können und einander vergeben können. Wenn wir wirklich einander lieben, so wie wir uns selbst lieben, dann fallen die Sachen, die uns irgendwie auseinanderbringen können, die fallen dann weg und es ist für uns möglich, dass wir den Leib Christi, ein Leib Christi werden können. Deswegen, dann kommt das zustande, was in Vers 11 steht, was Paulus da gesagt hat über die Kirche, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Wenn Paulus weiter darüber redet, dann sagt er in Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. So wie ein Kommentator es sagt, der Friede ist nicht im Privaten und ein innerlicher Friede der Seele oder eine friedevolle Neigung des Geistes, sondern Paulus redet davon, dass über das Herz als das Ganze eines Menschen und dass dieses Herz von dem Frieden Christi regiert wird. Dieser Friede ist in Friede mit Gott. Das heißt, wir müssen nicht länger die fürchterliche Strafe für unsere Sünde fürchten, sondern wir sind mit ihm vereint als seine Kinder. Der Friede führt dann auch dazu, dass wir mit unseren Brüdern und Schwestern in Frieden sind, weil wir zu einem Leib berufen sind. So wie wir mit ihnen in Liebe vereinigt sein sollten, so können dann auch die Konflikte, die zwischen uns oder zwischen denen bestehen, die Sklaven der Sünde sind, können dann aufhören zu entstehen. Ich bin sicher, dass wir viele Zeiten in der Kirchengeschichte herausstellen könnten, wo es nicht so war. Oder vielleicht auch von aus unserer persönlichen Erfahrung. Es gibt viele Kirchen und unabhängige Kirchen, die genau diese Teilungen in dem Leib Christi zeigen. Oder Pastoren, die ihre Gemeinden nicht Hirten sind für ihre Schafe, sondern sie missbrauchen. Oder auch all diese Sünden, die im Herzen der Menschen, der Christen verbleiben und die ihren Ausfluss finden in zerbrochenen Beziehungen und die Menschen immer mehr verletzen. Aber wir sind zu dieser Einheit berufen und das ist das, wonach wir streben müssen. Egal, wie wir zurückgeworfen werden immer wieder. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 13, Vers 35, daran werden euch alle erkennen, dass ihr mein Jünger seid, indem ihr Liebe füreinander habt. Deswegen möchte ich euch jetzt fragen, Kirche, habt ihr Liebe und den Frieden des Christus? Ist diese Liebe und Friede, sind die das Kennzeichen eurer Beziehung zu euren Brüdern und Christus, in Brüdern und Schwestern in Christus? Oder seht ihr euch selbst als einen Einzelkämpfer, der nichts anderes braucht als sich selbst und der nichts geben muss, der völlig unabhängig ist in seiner Beziehung zu Christus? Oder gebt ihr euch ganz hin in den Dienst für die um euch herum, aber nicht aus echter Liebe, sondern nur aus dem Wunsch danach, eure Hingabe zu Gott zu zeigen, oder damit manche Leute gut von euch denken? Ich weiß, ich kenne all diese Dinge aus meinem persönlichen Leben und deswegen sage ich das nicht nur euch, sondern auch mir. Betet dafür, dass Gott euch hilft, die Menschen das Volk Gottes zu lieben, im Glauben und in Liebe und ohne einen Gedanken an euch selbst. Und tut Buße für eure schlechten Handlungen an der Stelle. In Vers 15 bis 17 wendet sich jetzt Paulus dahin, wie dieser vereinte Leib Christi, was er tun sollte, was die Handlungen sind. Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Als erstes sollten wir das Wort des Christus reich in uns wohnen lassen. Was für eine schöne Beschreibung, was für eine schöne Ermahnung von Paulus. Sehr oft, wenn jemand zum Beispiel davon spricht, eine neue Sprache zu lernen oder sich an eine neue Kultur anzupassen, dann benutzen sie die Sprache der Immersion, des Einweichens, als ob sie unter Wasser tauchen. Ich werde mich in die deutsche Sprache, in die englische Sprache hineinwerfen, so dass sie meinen, dass sie irgendwie deutsche Bücher lesen, deutsche Filme schauen, mit Deutschen Deutsch sprechen, so wie jemand, der unter Wasser ist, ganz von Wasser umhüllt ist. Aber die Sprache, die Paulus hier benutzt, ist sogar noch intensiver. Er zeichnet ein Bild von dem Wort von Christus, dass es in uns lebt. Mit einem Eintauchen, da kann man bestimmt einiges an Wissen bekommen und einen gewissen eine Fähigkeit erlangen. Aber man kann es nicht sagen, dass sie jetzt Deutsche geworden sind, nur dadurch, dass sie Deutsch gelernt haben. Aber die Sprache, die Paulus hier benutzt, die ist intensiver. Er malt es. Entschuldigung. Aber was bedeutet es, was Paulus hier sagt? Wie können wir irgendwie darin leben? Wie kann das praktisch aussehen? Wie kann dieses Wort von Christus uns in unserem tiefsten Inneren verändern? Durch und durch. So wie die Einwohner von einem Haus das Haus äußerlich und innerlich ganz zu ihrem eigenen machen. Es ist ein Liebe für, ein Durst für und eine Hingabe an das Wort Gottes, das durch den Heiligen Geist ausgeatmet wurde. Es ist das regelmäßige Legen, das Nachdenken drüber, das Meditieren darüber. Es ist das gläubige Lesen und das Treue und die Auslegung in unseren Familien, das Diskutieren darüber, das Nachdenken darüber mit unseren Freunden und unseren Bibelstudien, in unseren Hauskreisen und auch das treue Hören, dass es gepredigt wird, jede Woche von treuen Dienern des Wortes am Tag des Herrn. Ganz anders als das Lernen im säkularen Bereich in der Schule, so wertvoll wie das ist, das bedeutet nicht, dass wir einfach nur ein Wissen aufsammeln und Lösungen für unsere Probleme, sondern es führt dazu, dass unsere Herzen verändert werden, dass wir mehr wie Christus werden und dass es wirklich wahr ist, was gesagt wird, dass das Wort in uns wohnt. Es ist wichtig zu sehen, was der Kontext dieses Verses ist. Es ist nicht irgendwas, was wir alleine machen können. Du kannst nicht deine Bibel nehmen und für den Rest deines Lebens lesen, dich von allen anderen Gläubigen und von der Kirche, die Christus eingesetzt hat, trennen, im Glauben, dass du alleine kämpfen sollst mit der Schrift. Das ist das Rezept für das wäre das Rezept dafür, dass du ein bisschen eigenartiges christliches Leben hast. Eins, in dem die Bibel nur durch das Prisma deiner eigenen Vorurteile gelesen wird. Und wo du nie das vielleicht manchmal schmerzhafte, aber essentielle Privileg hast, dass andere ein Licht scheinen auf deine Sünden, auf die Orte, wo du blind bist und auf den Ort, wo du einen Retter brauchst. Nein, das Wort Gottes, das soll von uns geliebt und angewendet werden als Teil von einer Einheit von Brüdern und Schwestern. Und es heißt auch deswegen hier, sagt Paulus, dass in dieser Einheit der Gemeinde sollen wir uns, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Manche Kommentatoren verbinden dieses Lehren und Ermahnen einander mit dem früheren Abschnitt über das Singen. Aber andere sagen, das bedeutet dieses Lehren und Ermahnen, die durch das Singen passieren sollen. Das ist kein Abschnitt der Bibel, der lehrt, dass jeder ein Lehrer des Wortes sein kann in dem offiziellen Sens. Aber Eltern müssen ihre Kinder lehren, die Schriften lehren. Ehemänner müssen ihre Frauen in Liebe im geistlichen Bereich leiten. Aber das offizielle Amt und die Pflicht des Wortes Gottes zu lehren ist natürlich in anderen Briefen von Paulus den Ältesten der Kirche und denen sie es delegieren, vorbehalten. Aber was diese Passage sagt, ist ein ganz wunderbarer Glaube, eine wunderbare Wahrheit. Wir sollten gemeinsam uns lehren und ermahnen, das heißt ermutigen, durch das Singen von Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern. Wenn wir singen, dann dann verehren wir nicht nur Gott, sondern wir bekommen auch von Gott durch beide Dinge passieren hier gleichzeitig. Wir lehren einander, durch das Wort, das wir singen. Als ich ein kleiner Junge war, dann gingen wir in eine von diesen evangelikalen Kirchen in den Vereinigten Staaten mit einer Worship-Band auf der Bühne und ich kann mich erinnern, dass eine Frau, die wirklich seltsam gesungen hat sie sollte eigentlich gar nicht dort vorne stehen mit einem Mikrofon. Und wir haben sie angeschaut und wir waren irgendwie frustriert und auch abgelenkt von dem, was wir gedacht haben, wie echter Gottesdienst aussehen soll. Aber wir waren falsch. Diese Frau, die war überkommen, die war völlig überwältigt von ihrer Liebe für Christus und was er für sie getan hatte. Und sie wollte, dass die ganze Kirche es weiß. Sie wollte, dass die ganze Welt es hört. Sie hat dieser Abschnitt hat sie verstanden. Selbst wenn sie es vielleicht nicht so gut erklären konnte. Aber wie wäre es, wenn wir alle mit solcher Ergriffenheit singen würden? Nicht in dem Verlangen, den anderen neben uns irgendwie zu übertönen oder uns drüber ärgern, dass er seine Melodie nicht halten kann, was bei mir zum Beispiel auch manchmal so ist, sondern um diese Worte in Psalmen und Hymnen einander zuzusingen und einander zu ermutigen im Glauben. Ich habe das Singen in der Kirche irgendwie für als was ganz Gewöhnliches nehmen genommen. Aber das erste Mal, nachdem wir als Gemeinde wieder singen konnten, nach Covid, nachdem es verboten war, das war in meiner Erinnerung der himmlischste Moment, den ich je erlebt habe. Und ich hab Tränen in den Augen gehabt, dass ich wieder mit euch singen konnte. Und ich bin so ermutigt und gesegnet dadurch, eure Stimmen jeden Sonntag hören zu können, wenn wir unseren Gott zusammen verehren und seine Herrlichkeiten einander erzählen. Deswegen, lasst mich euch ermutigen, Brüder und Schwestern. Haltet euch nicht zurück. Singt nicht leise, weil ihr nicht möchtet, dass andere euch hören. Singt laut, singt voll Leidenschaft. Denn das, was wir tun, ist nicht nur ein Segen für euch selbst oder für Gott, sondern es segnet jeden anderen, der neben euch sitzt. Am Schluss sagt Paulus jetzt noch in Vers 15 bis 17 ein paar Ermutigungen, vielleicht sogar könnte man sagen Befehle, wie wir Dank geben sollen. Wann sollten wir Gott Dank geben? Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Das christliche Leben sollte absolut gefüllt sein mit Dankbarkeit. Interne Dankbarkeit und noch viel mehr auch externe Bezeugungen der Dankbarkeit. Das sollte nicht schwierig sein. Wir haben so viel, für das wir dankbar sein können. Unsere Existenz, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Berufe, unsere Besitze, unsere Kirche und über allem auch unser Retter Jesus Christus. Aber es ist so einfach, in eine Routine zu versinken oder was man auch eigentlich Undankbarkeit nennen könnte, dass wir desensibel werden, also nicht mehr wahrnehmen, wie viele Segnungen wir haben, wie viele Segnungen wir bekommen haben und sie für gewöhnlich nehmen. Deswegen bombardiert Paulus die kolossische Kirche mit diesen Aufforderungen. Und seid dankbar. Singt mit Dankbarkeit in eurem Herzen. Gebt Gott Dank, gebt Gott dem Vater Dank durch ihn. Es ist unsere Pflicht. Es ist unsere Pflicht, liest einen Vers vor, aus Offenbarung 19, Vers 6. Ah, Er liest gleich Offenbarung 19, Vers 6. Es ist unsere Pflicht, dankbar zu sein und gemeinsam und als Gemeinde intern und extern, um Gott Dank zu geben in allem, der ihm gebührt. Es ist ein Privileg, dass wir mit teilhaben können an diesem himmlischen Mahl mit dem Lamm, das Paulus beschreibt. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Komm, Herr Jesus, komm. Und bis zu diesem Tag. Und lasst uns nicht müde werden davon, ihn zu lieben und bei ihm geliebt zu werden. Diese Verse, die wir heute studiert haben, waren voll von Anweisungen für das christliche Leben, voll von praktischen Anwendungen, wie wir uns verhalten sollten gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitchristen. Und für den Menschen, der nicht in Christus ist, der all dies hört und diese Anweisungen sieht an ein Volk, zu dem er nicht gehört, von einem Gott, der nicht seiner ist, was ist denn mit dem? Was muss er hören? Was muss er sehen? Wenn du dieser Mensch bist, dann wisse dies. Das Evangelium wird auch dir angeboten. Deine Sünden können vergeben werden. Du kannst mit Gott versöhnt werden. Und du kannst sein Sohn, seine Tochter werden. Heute, in diesem Moment. Alles, was du tun musst, ist deinen Glauben auf Christus setzen. Den Sohn Gottes für deine Errettung. Er wird dich mit Freuden annehmen. Wir werden dich mit Freuden aufnehmen. Und die Engel im Himmel werden jubeln. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Diener Paulus, durch den du gesprochen hast. Herr, wir bitten, dass du uns hilfst, über dein Wort nachzudenken. Dass wir es nicht schnell vergessen, auf die Seite widerlegen, sondern dass wir über deine Worte nachdenken und in ihnen wohnen. Bitte überzeug uns von all dem, wo wir kurz kommen, von all dem, was du möchtest, wo wir dagegen verstoßen haben. Bitte gib, dass wir zu dir kommen und Buße und auch in mit Mut, weil wir wissen, dass du unser Vater bist, der sich um uns kümmert und dass wir einen Mittler haben in deinem Sohn Jesus Christus. Wir bitten all diese Dinge im Namen von Jesus Christus, deines Sohnes und unseres Retters. Amen.